Heute bei «Apropos» ein Mord in Manhattan und seine Folgen. In New York wird auf offener Straße der Chef des grössten Krankenversicherers der USA erschossen. Der Täter ist ein junger Mann aus gutem Verhältnis. Was folgt, ist eine mehrtägige Jagd nach dem Täter und ein Rätsel um sein Motiv, begleitet von sehr vielen Reaktionen in den sozialen Medien. Darunter auch viele, die Sympathien für den Täter äußern. Wie ist es zu dieser Dynamik gekommen, wo ein Mörder zu einer Art Robin Hood-Figur stilisiert wird? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent von Tamedia. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, wir gehen ein paar Tage zurück, nämlich zum letzten Freitag, den 6. Dezember, im Zentrum von New York. Was passiert an diesem Tag?
Wir sind in Manhattan, nicht weit weg vom Central Park, gerade um eine Ecke vom Museum MoMA, das viele kennen. Dort ist das Hilton Hotel. In dem Hilton Hotel hat der Chef des grössten amerikanischen Gesundheitskonzerns übernachtet. Am 6:45 am Morgen ist er vor dem Hotel. Da kommt ein maskierter Mann mit einer Pistole und er schießt ihn von hinten aus dem Nichts. Der Mann schnappt sich ein Elektrovelo und fährt davor Richtung Central Park. Und man findet dann auf der Pistolenkugel Wörter gekritzelt. Delay, Deny, die Pause. Das bezieht sich auf Krankenversicherungen und eine Taktik, wie sie die Leistungen verweigern, verzögern und verweigern. Und später findet dann die Polizei im Central Park auch noch einen Rucksack, wo das Monopoly-Geld drin hat.
Was es mit dem auf sich hat, auf das kommen wir noch. Wer war denn der Mann, der Opfer geworden ist?
Das ist ein Mann, der heisst Brian Thompson. Der ist Chef von der United Healthcare, dieser Gruppe. Das ist ein grosser Konzern. Der Mann ist 50 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen, kommt aus Iowa, einem sehr ländlichen Staat, ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Man lernte später, dass er zum Beispiel in Bohnenfelder gejettet hat als Teenager auf Truthahn und Schweinfarmen geschaffen hat. Und der Mann war in New York für eine Investorenkonferenz von United Healthcare.
Karrieremäßig hat er es weit gebracht, nämlich zum CEO von United Healthcare. Was ist das für ein Unternehmen?
Das ist der grösste Krankenversicherer von den USA, aber er ist nicht nur Versicherung, sondern auch Dienstleister, also betreibt Arztpraxen, Spitäler, Apotheken, ist eines der grössten Unternehmen der Welt und fast 500 Milliarden Dollar wert an der Börse. Wobei der Kurs hat sich nachgelassen nach dieser Ermordung.
Der Chef von dem Unternehmen von United Healthcare, der Brian Thompson, wird also an diesem Tag erschossen. Du hast das beschrieben. Sind denn die Schüsse gezielt auf ihn gerichtet gewesen?
Von dem geht man im ersten Moment schon aus, wo man überhaupt nichts weiss über den Täter. Es gibt Videobilder, wie der Mann von hinten kommt und Pistolen auf ihn richtet und Brian Thompson richtig hinrichtet. Eben, es war der Tag von der Investorenkonferenz von United Healthcare. Der Thompson hat sich in dem Hotel vorbereitet, hat am gleichen Morgen noch dort auftreten. Es war von Anfang an klar, dass es da wirklich so ein kleiner Exekutionsstil ist, ein gezielter Anschlag auf den Mann.
Was weiss man über den Mann auf dem Velo, der ihn erschossen hat?
Es geht eine richtige Manhunt los, also eine Jagd auf den Mann. Die wird 4 Tage dauern und sie findet statt mit 2 Fahndungsfotos nur, die man hat von dem Mann. Die hat man sicher auch in der Schweiz gesehen. Die stammen aus einem Hostel in Manhattan, wo er übernachtet hat vor der Tat. Er lächelt so ein bisschen unter seiner Kapuze. Das ist eben von einer Überwachungskamera. Und er sieht fast ein bisschen aus wie der Guy Fawkes, der im 17. Jahrhundert das Parlament in London in die Luft sprengen und zu so einer mystischen Figur fast geworden ist für Rächer. Man kennt ihn aus V for Vendetta, so eine Maske von der Revolutionären. Und wir kommen dann auf die Symbolik nachher noch zu reden. Auf jeden Fall am 9. Dezember dann kommt die Polizei einen Anruf über aus einem McDonald's in Pennsylvania, in Altoona. Das ist etwa 500 Kilometer von New York City weg. Dort hat ein Kunde den Mann erkannt. Die Polizei rückt aus, verhaftet ihn. Und ziemlich schnell wird dann klar, das ist der Mann, den man gesucht hat. Er hat eine falsche Idee bei sich, neben seiner echten Idee. Er hat Tatwaffen bei sich, eine Ghost Gun, also aus Internetteil zusammengesetzte Pistole. Und er trägt ein Manifest auf sich, wo der Mann erklärt, was er wollte machen mit dieser Tat. Und er heisst Luigi Mangione.
Das Manifest, das du erwähnt hast, was steht da genau drin?
Es ist 3 Seiten lang. Der genaue Inhalt ist bis jetzt nicht öffentlich geworden. Die New York Times hat aber bereits ein Papier zugespielt bekommen und hat daraus zitiert. Er redet von einer symbolischen Ermordung von dem Brian Thompson, von dem Krankenversicherer-CEO. Und er sagt, es sei ein Protest gegen die Korruption und das Machtspiel von der Krankenkasse. Also wir sehen da Hinweise auf sein mögliches Motiv, nämlich eben die Gesundheitsversorgung in den USA und die Rolle, die die grossen Konzerne in dieser Gesundheitsindustrie spielen. Und laut Polizei hat er sich als eine Art Held verstanden, als eine Art Robin Hood, ein Rächer von den Armen und von den benachteiligten Schichten an der reichen Oberschicht.
Das Bild vom Robin Hood, passt denn das? Also was weiss man über den Luigi Mangione?
Ja, man redet über den Robin Hood nachher gerade noch mehr. Vielleicht einfach mal die grundsätzliche biografische Angabe. Also er ist 26, ein sehr junger Mann, ist Programmierer, Ausgebildeter. Zuletzt, was man weiss, hat er in Hawaii gearbeitet. Und er kommt aus einer ganz bekannten Immobilienhändlerfamilie in Maryland. Das ist gerade da in der Umgebung von Washington D.C. Und er ist in Baltimore, der grössten Stadt, aufgewachsen, hat dort eine private Highschool besucht, war der Beste von seinem Jahrgang gewesen, hat Abschlüsse von Elite-Unis, also die University of Pennsylvania hat er einen Master gemacht, das ist so eine Ivy League-Schule. Er war in Stanford gewesen, in Kalifornien, und hat viel auf sozialen Medien gepostet, so ein bisschen über gesundes Essen, aber auch über IT-Themen, Computer, Internet. Und dann auch über halluzinogene Pilze und Meditation, so ein bisschen Selbstverbesserung. Und dann ist er plötzlich vor ein paar Monaten offenbar von der Bildfläche verschwunden. Seine Mutter hat irgendwann ihn als vermisste Person gemeldet im November. Und Bekannte berichten, sie hätten keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm.
Jetzt wird auch darüber gerätselt, ob es auch einen Zusammenhang gibt zwischen seiner Tat, die er nachher begangen hat, und seinen gesundheitlichen Problemen, die er hatte.
Genau, ganz gesicherte Angaben hat man noch nicht, aber verschiedene Medien haben mit Leuten geredet, die ihn kennen, und offenbar hat er starke Schmerzen gehabt wegen Problemen mit dem Rücken, auf online kursierende Röntgenbilder, wo man lange Schrauben sieht, wo verschiedene Wirbel in der Wirbelsäule miteinander verschraubt worden sind. Das ist eine Operation, die es meistens dann braucht, wenn die Wirbelsäule stark deformiert ist. Das kann sehr, sehr starke Schmerzen auslösen. Man redet davon, dass er mehrere Operationen hatte, dass dann nachher der Kontakt mit der Familie auch gelitten hat. Das sind bis jetzt alles nicht gesicherte Angaben, aber es gibt tatsächlich einen Hinweis auf ein mögliches Motiv. In den USA muss man für all diese Operationen Anträge stellen. Das ist sonst absolut unbezahlbar. Also Tarife sind da ein Vielfaches von was es in der Schweiz kostet. Das kann es 5- oder 6-fache sein. Die Schweiz ist auch schon sehr ein teures Land, was die Medizinversorgung angeht. Und wie in der Schweiz auch, muss ein Arzt, bevor er so einen Eingriff macht, wenn es nicht ein Notfall ist, muss er zuerst eine Kostengutsprache holen beim Krankenversicherer. Das kennen wahrscheinlich viele auch. Und die Ärzte von den Krankenversicherern prüfen, ob so eine Operation wirklich nötig ist, bevor sie die Kostengutsprache machen. Der Unterschied ist, dass die Anträge in den USA wirklich sehr oft abgelehnt werden. Die Krankenversicherer in der Schweiz können ja im Bereich Grundversorgung eigentlich keinen Gewinn machen, beziehungsweise nur sehr kleinen Gewinn. Das ist staatlich reglementiert. Etwas ähnlich starke Regulierungen und Vorgaben gibt es in den USA eben nicht. Und das heisst, die Krankenkasse verdient Geld damit, indem sie Versicherungsprämien einnimmt, aber dann möglichst wenig Leistungen auszahlt. Und die grosse Diskussion, die jetzt in den USA stattfindet, ist hinter dem Tatmotiv ein Rachewunsch gewesen, weil vielleicht seine Anträge abgelehnt worden sind. Aber da sind wir wirklich noch im Bereich von Spekulationen, wo darüber geredet wird. Eben nach allem, was man weiss, ist er aus einer sehr wohlhabenden Familie gekommen und hat eigentlich eine sehr vielversprechende Karriere vor sich gehabt.
Du redest von einer grossen Diskussion. Auffällig sind ja die öffentlichen Reaktionen gewesen auf den Mord. Was ist nämlich nachher passiert in den sozialen Medien?
Soziale Medien oder auch, also man kann die New York Times anschauen. Ich habe einen Bericht gelesen, wo es unter dran 8'000 fast Kommentare gehabt zu dem Bericht. Das ist eben um genau darum gegangen, was ist das für ein Mensch, der Luigi Mangione. Und es ist wirklich frappierend. Also eine Mehrheit der Leute bringt in diesen Kommentaren gewisse Sympathie mit dieser Tat zum Ausdruck und sagt, ja, Also Krankenversicherer spielen mit dem Leben der Leute und es sterben ganz viele Leute wegen der zurückhaltenden Politik der Krankenversicherer, weil sie Leistungen ablehnen. Und jetzt habe ich mal quasi einen von den Richtigen verwünscht. Und vielleicht muss man das an dieser Stelle einfach ganz klar sagen, dass wir uns auch absolut von so etwas distanzieren und wir jetzt da schildern, wie die Debatte in den USA stattfindet. Was man sieht ist, die Tat hat offenbar bei vielen Leuten einen Nerv verwünscht. Die Krankenversicherer sind sehr, sehr unbeliebt in den USA, die meisten von ihnen, nicht alle, aber sehr viele. Und das System der Krankenversicherung hinterlässt viele Leute mit dem Gefühl, dass sie sehr viel Geld zahlen, aber keine gute Gesundheitsversorgung bekommen. Man hat ganz viele Beispiele von dem, Leute, die Diabetes haben, brauchen Insulin, um ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sehr viele Leute können sich das Insulin nicht leisten, weil das dermassen teuer ist, selbst wenn man eine Krankenversicherung hat, weil man immer noch Selbstbehalt hat, Franchise hat, immer einen Teil muss selber daran beitragen. Oder weil die Krankenversicherung vielleicht das Präparat, das man braucht, nicht abdeckt. Und dann hat es also Leute gegeben, die sich nicht so viel Insulin spritzen, wie sie eigentlich brauchen, um den Blutzucker zu regulieren, sondern so viel, wie sie sich leisten können und den Rest in Kauf nehmen. Das heisst, sie nehmen Langfristwirkung, sie nehmen Schädigungen an ihren Organen, an ihrem Körper, sie nehmen in Kauf, dass sie erblindet, dass sie müssen im schlimmsten Fall Organe amputieren, weil sie sich das Insulin nicht leisten können. Und das ist ja wirklich ein Medikament, das absolut die Grundversicherung gehört. Und in diesem Spannungsfeld ist es eben wirklich so wie ein popkulturelles Phänomen geworden, dass jetzt ein Mann hergeht und eine Krankenversicherung-CEO ermordet. Da ist er dann plötzlich mit dem Robin Hood verglichen worden. Der hat bei den Reichen gestohlen damals und den Armen das Geld verteilt. Eben, man hat über Vivi Vendetta geredet. Quasi Leute aus der Unterschicht, die sich auflehnen gegen die aus der Oberschicht. Das ist natürlich sehr ein schiefer Vergleich. Aber der Mann ist aus einer privilegierten Familie gekommen. Es deutet sehr vieles darauf hin, dass er Probleme gehabt mit seiner psychischen Gesundheit. Und da wird sehr viel vereinfacht. Aber in das Spannungsfeld fällt dann halt plötzlich die Diskussion.
Wenn man jetzt die Reaktionen anschaut, die du beschrieben hast, wie ordnest du die ein?
Es gibt zwei Punkte. Eben den einen habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen geschildert. Das ist so das Umfeld von dieser Krankenversicherung und etwas, das den Leuten offenbar unter den Nägeln brennt. Und das andere ist der Umgang von den USA mit Gewalt ganz generell. Wir haben gerade einen Wahlkampf hinter uns in den USA, wo auf den Präsidenten, der jetzt gewählte geschossen worden ist, hat man nur am Ohr verwünscht dann. Und wo ein zweiter Mann probiert, den Anschlag auf ihn auszuüben. Und ich sehe da eine Parallele, nicht nur darum, weil die Krankenversicherungen ja immer wieder auch ein politisches Thema sind. In diesem Wahlkampf ein bisschen weniger, aber es ist ständig eins. Und einfach auch, weil die Diskussion über Gewalt und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft da in den USA auf eine sehr spezielle Art und Weise geführt wird. Wir haben sowieso wahnsinnig viele Waffen in den USA. Der Zugang zu Waffen ist sehr einfach. Es ist auch sehr einfach, Waffen zu tragen überall. Und mit dem aufgeheizten politischen Klima hat man auch gesehen, dass die Akzeptanz für Gewaltanwendung zur angeblichen Lösung von Problemen steigt. Also, es hat Umfragen gegeben, wo bis zu einem Viertel der Leute gesagt haben, sie fänden es in Ordnung, dass man Gewalt anwenden würde, um politische Probleme zu lösen, um quasi das Land zu retten. Und da sehen wir jetzt einen Transfer von so einem Klima in einen Bereich, wo es offenbar viele Leute für zumindest diskutierenswert anschauen, dass man Leute aus der Führungsetage von Unternehmen umbringt, die für eine unangenehme Unternehmenspolitik haben.
Jetzt hat man also das Klima, wo du sagst, wo politische Gewalt plötzlich diskutierbar wird. Warum entzündet sich das jetzt gerade so an dem Thema Krankenversicherungen?
Über das ist jetzt auch gerade sehr viel diskutiert worden hier in den USA. Das Gesundheitswesen ist etwa ein Sechstel von der gesamten Wirtschaftsleistung. Das heisst, das ist ein riesen Gebiet, wo einfach alle Leute davon betroffen sind. Und trotzdem sind immer noch 8% der Leute ohne Versicherung, obwohl sie eigentlich müssen alle Versicherung haben. Das können wir uns ja in Europa immer schwer vorstellen. Und ein Viertel der Leute ist unterversichert. Das heisst, selbst wenn man eine Versicherung hat, kann man vielleicht sich nicht leisten, ins Spital zu gehen. Kann man sich vielleicht nicht leisten, einen Gesundheitscheck in Anspruch zu nehmen, der nicht gerade unmittelbar lebensbedrohlich ist. ich habe das selber immer wieder erlebt. Ich habe eine Ärztin kennengelernt, die selber eine Krankenversicherung gelöst hat, wo sie gesagt hat, das ist nur für den Notfall gewesen. Also wenn es jetzt wirklich irgendwie gerade einfach eine dringende Operation braucht. Sie hat für die $500 im Monat zahlt und sie hätte die eigentlich praktisch nicht können brauchen. Sie hat sich dann mehr oder weniger einfach selber versorgt. Und das merke ich, Krankenversicherer kommen das besonders zu spüren über. Es gibt viele Leute, die den Krankenversicherer die Schuld geben an dem System, die sagen, dass Krankenversicherer sich bereichern an dem System. Und United Healthcare ist eins von diesen Unternehmen gewesen, wo da auch recht im Fokus gestanden ist. Also bei denen sind, es kursieren jetzt Zahlen, sie sind nicht die schlimmsten gewesen, aber sie haben halt sehr eine hohe Quote von abgelehnten so Kostengutsprachen gehabt, wo Leute eine medizinische Behandlung nicht bekommen haben, wo sie das Gefühl hatten, brauchten sie, und die Versicherungen gesagt, nein, wir zahlen die nicht. Und dann stehen wir als Amerikaner vor der Wahl, eine Operation eben nicht zu machen oder 10, 15, 20'000 Dollar Schulden aufzunehmen, nebst allen Kreditkartenschulden und allem anderen, was man sowieso schon hat. Und man weiss aus Umfragen, dass nur ein Drittel der Amerikaner im amerikanischen Gesundheitssystem vertrauen.
Währenddessen gehen ja die Ermittlungen weiter. Weiss man denn unterdessen mehr über das Motiv von dem Täter, von dem Luigi Mangione?
Ja und nein. Und ich würde ein bisschen warnen davor, dass man da allzu sehr jetzt alles glaubt, was herumgeboten wird. Also sofort sind Profile in den sozialen Medien von dem Täter oder mutmaßlich Täter, muss man bis jetzt sagen, durchforscht worden. Und es sind allerlei Nachrichten und Rückschlüsse aus dem gezogen worden. Aber es ist bis jetzt auch ein bisschen widersprüchlich. Also es hat wie ein Teil drin, wo man das Gefühl haben könnte, er ist so ein bisschen auf einem rechten bis fast rechtsextremen Anti-Elite-Trip gewesen. Es gibt aber durchaus auch Momente, wo man sagen könnte, er ist eher so ein bisschen nach links ausgeschert und hat so ein eine eher sozialistische Kritik an diesen Krankenversicherer geübt. Er hat zum Beispiel in den sozialen Medien positive Kommentare hinterlassen über ein Buch von Ted Kaczynski, dem Unabomber, was Land in Angst und Schrecken versetzt hat mit seinen Bomben. Aber es ist ein sehr widersprüchliches Bild. Und wie wir alle wissen, sind wir in den sozialen Medien ja nicht, geben wir nicht unsere gesamte Persönlichkeit preis, sondern wir zeichnen ein Bild von uns selber. Es geht auch schon einiges gefälschtes und abgeändertes Material herum. Die Polizei ist immer noch am Ermitteln. Zuerst ist mal zum Beispiel darüber diskutiert worden, er ist in Pennsylvania verhaftet worden. Kann er jetzt überhaupt nach New York ausgeliefert werden? Das ist ein anderer Staat. Die Anwälte von dem Verdächtigen haben probiert, die Auslieferung nach New York zu bekämpfen. Was im Moment geht es um allerhand rechtliche Details. Und es dürfte noch ein Zeitchen gehen. Er ist, als er dem Richter vorgeführt wurde, von Polizisten, hat er sich probiert loszureissen und hat sich gewehrt und hat etwas gerufen, dass Amerika sich zu intelligent für das und das ging doch nicht, was man jetzt da mit ihm macht. Aber da wird schnell recht viel drin interpretiert und im Moment ergibt sich aus dem allem halt noch kein schlüssiges, klares Bild. Ich glaube, da muss man dann wirklich warten, bis auch eine Anklageschrift mal rum ist. Das wird in den USA ja dann alles öffentlich und sehr schnell öffentlich, wo man ein bisschen genauer weiss, wie Polizei und Staatsanwaltschaften, zu welchen Schlüssen die gekommen sind, was die herausgefunden haben. Und ganz bestimmt wird auch die Frage aufkommen nach seiner psychischen Verfassung.
Und in dem Fall, wo es jetzt so eine grosse Aufmerksamkeit gibt, wird es vielleicht noch ein bisschen schneller öffentlich wie sonst.
Das ist definitiv so. Also die Aufmerksamkeit ist riesig. Die Polizei informiert ja da in den USA auch immer. Ich habe seinen Namen genannt, von dem Verdächtigen jetzt in dem Podcast. Da sind wir in der Schweiz sehr viel zurückhaltender. In der Schweiz gilt da der Datenschutz. In den USA ist der Name überall präsent, wird überall verbreitet. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt das da genannt haben. Man redet auch schon von ihm als einem Täter. Im Moment ist er vor dem Recht noch immer unschuldig, bis er nicht schuldig gesprochen worden ist. Da muss man sich in den USA immer ein bisschen aufpassen, weil da halt sehr schnell sehr viele Informationen kursieren. Und es wird jetzt ein Zeitchen dauern, bis man da wirklich rausschälen kann, was an dem stimmt und auch rechtskräftig dann wird oder nicht.
Du hast jetzt gerade das Beispiel von der Namensnennung erwähnt. Wir bewegen uns ja in der Berichterstattung zu dem Fall so in einem Spannungsfeld. Das einerseits gibt es ein grosses Interesse. Andererseits könnte man ja sagen, indem wir jetzt darüber schreiben oder auch darüber reden, wie jetzt in dem Podcast, hat der Täter ja irgendwie auch gerade sein Ziel erreicht. Was würdest du erwidern?
Wir wissen ja noch nicht so genau, was der Täter wirklich wollte. Insofern kann man da lang spekulieren. Was aber wichtig ist, ist, die Diskussion ist vor allem darum losgegangen, weil die Öffentlichkeit so reagiert hat, weil so viele Leute Verständnis geäussert haben für die Ermordung von einem CEO. Das hat geschockt. Es ist nicht normal, dass man Gewalt in dieser Form gut heisst, aber man muss trotzdem heranschauen und probieren zu verstehen, wie es zu so einem Moment kommt, warum derart viele Leute so unzufrieden sind mit den Krankenversicherungen. Die Effekte davon sind natürlich verheerend. Also, ich habe mit einer Freundin geredet am Montag, die bei einer Krankenversicherung arbeitet. Die haben jetzt sofort alle die Büros abgesperrt. Die haben sofort Bodyguards bekommen. Sie als Stufe hat das vorher schon gehabt, aber da sind jetzt auch andere leitende Angestellte nur noch mit Bodyguards unterwegs. Und ich glaube, das wird auch in der Branche selber sehr viel auslösen, wo sie werden anschauen, wie kommunizieren wir mit den Leuten, wie erklären wir unsere Entscheidungen, damit wir das Problem, das man im Moment offenbar mit so einem grossen Teil von der Öffentlichkeit hat, auf den Grund kommt.
Danke dir für die Einordnungen, Fabian.
Danke dir, Miriam.
Wer noch möchte die ganze Berichterstattung nachlesen zu dem CEO-Mord in den USA, wir verlinken auch noch ausgewählte Beiträge im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Und die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.